Ja, heute ist Ewigkeitssonntag. Ist jetzt nicht so der populärste aller Sonntage im Kirchenjahr. Für mich war es tatsächlich so, dass einer meiner allerersten Predigten, die ich während meinem Studium gehalten habe, zum Ewigkeitssonntag war. Und das war in meinem zweiten Studijahr. Ja, und ich komme nicht so wirklich aus evangelischen Kreisen. Und deswegen kannte ich so das, ja, man hat schon vom Kirchenjahr gehört, aber ich kannte es nicht so richtig. Und dann habe ich in der Predigt gesagt, dass ich zum Ewigkeitssonntag predige, aber ehrlich gesagt noch googeln musste, was der Ewigkeitssonntag ist. Und mein Dozent für Neues Testament war dabei und ich habe gesehen, wie er einfach den gemacht hat. Das tat schon weh, ich habe die Predigt noch überlebt, aber so ist es. Es gibt ein Kirchenjahr, es gibt einen Ewigkeitssonntag und man lernt dazu. Der Ewigkeitssonntag ist der Sonntag, wo man über die Zukunft nachdenkt. Über das Leben nach dem Tod, über die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit und wie es geschehen wird. Der Ewigkeitssonntag nennt sich auch der Totensonntag, weil man an die Menschen denkt, die schon verstorben sind, die man auf seinem Weg verloren hat. Ich finde es ganz interessant, weil in ganz vielen Kulturen und in ganz vielen Religionen ist das Prinzip der Ewigkeit weit verbreitet. Das finde ich ziemlich faszinierend. Es gibt zum Beispiel die Vorstellung im Buddhismus, dass wenn man stirbt, man wiedergeboren wird in einem anderen Wesen, in einem Tier oder einem anderen Mensch. Bei den antiken Griechen war es zum Beispiel so, dass wenn man stirbt, man in die Unterwelt kommt und dort regiert der Gott der Unterwelt Hades und je nachdem, wie man so gelebt hat, kommt man dann ins unterirdische Paradies oder in die unterirdische Verdammnis. Irgendwie so, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Bei den Christen, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Wir glauben, dass wir das ewige Leben bekommen, ja, dass wir jetzt schon das ewige Leben haben. Wir glauben, dass am Ende der Zeit Jesus wiederkommen wird und wir dann mit ihm in einer heiligen Gemeinschaft leben werden. Davon zeugen auch schon die ersten Christen. Es gibt dazu einige Bibelstellen. Ich lese jetzt nur die Hebräer-Bibelstelle vor. Da steht in 10, Vers 37, denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Ja, sie dachten, Jesus kommt wieder. Und sie dachten, das passiert so richtig bald. Also es war so eine richtige Naherwartung. Und irgendwie ist nichts passiert. Irgendwie sind so Jahre verstrichen und inzwischen sind es schon 2000 Jahre und immer wieder gab es so einzelne Charaktere, die so ihre eigene Rechnung hatten und eine neue Auslegung von irgendwelchen Bibelstellen und wussten, jetzt kommt bald Jesus wieder. Bevor ich sterben werde, hat einer gesagt, er ist inzwischen tot und Jesus ist immer noch nicht da. Verstehe mich nicht falsch, ich glaube auf jeden Fall, dass Jesus wiederkommen wird, aber es ist jetzt nicht so, dass ich alle 10 Minuten so in den Himmel schaue und erwarte, dass Jesus durch die Wolken hindurchbricht auf seinem Ross und er wieder da ist und dann es richtig losgeht. Und ich gehe so ein bisschen davon aus, dass es euch dabei ähnlich geht. Ich will eine Bibelstelle heute anschauen und ich will, dass wir zusammen einen Blick in die Zukunft wagen. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Was erwartet uns da? Wie stehen wir zu dem, was dann irgendwann kommt? Und hoffentlich am Ende haben wir ein bisschen mehr Hoffnung, ein bisschen mehr Mut und auch ein bisschen mehr Motivation und Vorfreude. Der Bibeltext, den wir uns anschauen, steht in Markus 13, 31 bis 37. Und ich lese euch mal den Text vor. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jede seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Huch. Strammer Text. Wachet. Und schlaft nicht ein. Ihr wisst nicht, wann der Herr wiederkommt. Und wenn er wiederkommt und ihr schlaft, dann wird er enttäuscht sein. Dann wird er böse werden. Das klingt wie eine richtige Warnung. Und ich finde, dahinter steckt so eine Menge Druck. Das ist so ein grundsätzliches Gefühl, das ich habe bei Bibelstellen, wo es um die Endzeit geht, dass da ganz viele Fragezeichen sind und man so prinzipiell eher so ein Angstgefühl bekommt und so ein gewisser Druck auf einen hängt. Mache ich gerade alles richtig? Oh, das klingt so anstrengend, die ganze Zeit wach zu bleiben. Oder man hat sowas so Gleichgültiges. So, die letzten 2000 Jahre ist Jesus nicht wiedergekommen. Ich gehe davon aus, dass er jetzt auch nicht bald wiederkommt. Also wenn er da ist, dann wird er halt kommen und dann passt er schon. Er liebt mich ja, das wird schon passen. Ich glaube, damit wir diesen Text verstehen können, brauchen wir zwei Schlüssel. Und ich möchte darauf so ein bisschen eingehen. Und ich habe hier auch eine unfassbar coole Zeichnung von zwei Schlössern, damit wir den Bibeltext richtig aufschließen können. Shoutout zu Katha, die das für mich gemalt hat. Richtig cool, aus dem Jugendkreis. Es geht darum, dass wir den Text besser verstehen. Und der erste Schlüssel nennt sich der Beziehungsschlüssel und der zweite der Visionsschlüssel. Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber man kann es lesen, oder? Beziehung. es geht darum, dass wir das Verhältnis Herr und Diener richtig verstehen. Ich glaube prinzipiell so das Wort Diener oder Knechte ist so ein bisschen Problem in den Ohren von Menschen im 21. Jahrhundert. Ich glaube vor allem die junge Generation, dieses Konzept von Herr, Diener, das ist einem einfach sehr fremd. Ich glaube, wir haben eine sehr individualistische Kultur und wir sind selbst Herr von uns selbst. Ich glaube, spätestens, wenn man so aus dem Elternhaus raus ist, wenn man sein eigenes Geld verdient, so die eigene Perspektive fürs Leben, dann sagt man so, jetzt bin ich der Chef. Das Ding ist, zu Jesu Zeiten war das ganz, ganz anders. Damals ging es nicht so sehr um die Verwirklichung des Einzelnen, sondern man war an einer Gruppe beteiligt und es ging darum, die Gruppe zu verwirklichen. Dienen im alten Orient hieß sowas wie ein Teilhaben an einer Gemeinschaft mit Loyalität. Also da war eine Gruppe von Menschen und einer von ihnen war der Herr und die anderen haben gedient, aber sie hatten das gemeinsame Ziel, ein positives Leben zu gestalten. Und der Herr hat liebevoll dafür gesorgt, dass es den Dienern gut geht und die Diener haben liebevoll gedient. Natürlich gab es auch Gemeinschaften, die korrupt waren, wo Menschen dann, so wie heute auch, Beziehungen einfach nicht gut gestaltet werden. Das gab es damals zwischen Dienern und Knechten natürlich auch. Aber es gab es auch sehr auf sehr liebevolle Art und Weise. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber ich will euch mal so eine kleine Geschichte erzählen, wie dieses Gleichnis vielleicht so zu Ende gehen würde. Also, stellt euch mal vor, der Herr ist gerade so auf dem Lande und zieht umher und jetzt geht er wieder zu seinem Haus zurück. Und es ist am Regnen und er beeilt sich, er ist klitschnass und kommt zur Tür und will gerade die Tür aufmachen und die Torflügel fliegen auf und da ist der erste Diener und der sagt direkt, mein Herr, ich freue mich, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Komm herein, hier ist ein warme Decke, ein Mantel, zieh dich an, das Essen ist schon bereit. Der Herr kommt in sein Haus herein, er zieht seine nassen Klamotten aus, zieht sich was Warmes rüber und dann kommt schon direkt der zweite Diener. Herr, ich habe hier schöne Hausschuhe. Es ist ganz kalt draußen, deswegen zieh dich warm an. Das Essen ist schon bereit, alles andere ist umsorgt und mach dir keinen Kopf, komm einfach an. Der Herr ist schön warm angezogen und er geht durch den Flur zum Esszimmer und er schaut so rum und merkt, oh, hier ist es echt ordentlich, hier ist echt gut geputzt, hier schaut alles gut aus. Und er geht zum Esszimmer rein und da ist der Koch, der gerade das Besteck richtig hinstellt. Und der Koch dreht sich zu ihm und sagt, mein Herr, ich freue mich, dich zu sehen. Schön, dass du da bist, das Essen ist fertig, setz dich bitte. Der Herr setzt sich hin und dann sagt sein Diener noch, mein Herr, ich darf dir berichten, was in deiner Abwesenheit passiert ist. Die Ställe sind gesäubert, alles im Haus ist sauber, deine Kinder sind schon am Schlafen und sie haben auch schon gegessen. Hoffentlich vorher gegessen und dann geschlafen. Und es ist alles picobello hier, genieß dein Essen, es ist schön, dass du da bist. Er verlässt den Raum und der Herr isst und er will zu seinem Bett und er geht schlafen. Und das Letzte, was ihm so durch den Kopf geht, ist, boah, hier bin ich so richtig zu Hause. Diese Geschichte ist vielleicht ein bisschen spießig, Und irgendwie hat es auch so einen Mittelalter-Vibe aus irgendeinem Grund. Aber ich glaube, es zeigt ziemlich gut, was sich Jesus so wünscht, wenn er wiederkommt. Weil das Verhältnis zu Jesus ist kein angespanntes Verhältnis, sondern es ist ein liebevolles Verhältnis, unfassbar positiv. Seine Diener sind Menschen, die erlebt haben, wie sehr sie geliebt sind vom Herrn. Und da ist eine große Dankbarkeit und einfach so ein riesiges Vertrauen. Und sie haben erlebt, oder die Menschen haben erlebt damals, wie Jesus gerettet hat, wie er Gnade gezeigt hat, wie er geliebt hat. Und aus Liebe und Vertrauen wollen sie Gott zeigen, wollen sie Jesus zeigen, dass sie ihm auch treu sind in der Liebe. Wenn dieses Verhältnis zu Gott gut ist, dann hat man einfach automatisch so ein Bedürfnis zu sagen, ich will, dass ich diene, wenn du wiederkommst. Ich will, dass ich dabei bin, dass ich an deinem Reich Gottes baue, wenn du wiederkommst. Und ich glaube tatsächlich, so dieser Wunsch, dem anderen was Gutes zu tun, ist in jeder Liebesbeziehung da, egal, zwischen Menschen. Genau, deswegen der erste Schlüssel ist Beziehung. Der zweite Schlüssel ist der Visionsschlüssel. Und da schauen wir besonders auf das Wort wachen. Die Caro hat mir schon angeboten, dass ich einen Kurs bekomme in Flipchart Design. Ach, das ist jetzt nicht so schlimm. Brauchst deinen Kopf nicht schütteln. Was ist mit Wachen gemeint? Warum sollen wir wachen? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage und ich habe so eine These, dass wenn wir nicht verstehen, warum wir wachen sollen, dann wird es uns total auf die Nerven gehen, diese Aufgabe zu machen, auch wenn wir ein gutes Verhältnis zu Jesus haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel von einem Mann, der arbeitet und seinen Job, er wurde gerade neu angestellt, er muss immer jeden Morgen zu einem Papierladen gehen und dort so 100er Packungen blankes Papier kaufen, so 10 Packungen und dann zurück zur Arbeit gehen und dann zählen, ob tatsächlich 100 Papiere in jeder Packung drin sind und er zählt sie durch und dann am Ende schmeißt er alles weg. Das Gute an seinem Job ist, er hat so eine richtig gute Beziehung zum Chef. Ja, er kommt immer rein und sagt, ey, lass uns einen Kaffee trinken und wenn er mal ein Päuschen macht, dann ist es auch voll okay und er kennt die Namen von seinen Kindern und sie gehen abends nochmal Billard spielen und sie trinken mal ein Bier zusammen oder sowas, es ist so richtig cool. Ich glaube, dass dieser Mann, der da arbeitet, trotzdem sich irgendwann denken würde, warum mache ich das eigentlich jeden Tag? Warum soll ich diese Papiere zählen? Und dann würde er vielleicht den Chef fragen, so, hey, warum mache ich das eigentlich? Und dann sagt der Chef, hey, mach weiter, schlaf nicht ein, wache, sodass ich dich nicht schlafend auffinde. Ich glaube, dass so einen Monat lang er das vielleicht durchziehen würde, auch sagen würde, gut, ich krieg Geld dafür, mach ich halt. Aber irgendwann wäre es so, ja, ich verwirkliche nicht wirklich, ich finde es da keine Selbstverwirklichung in meiner Aufgabe, es ist nicht so wirklich meinen Gaben orientiert. Also ich kann zählen, aber ich kann auch anderes so. Ich glaube, prinzipiell in unserem Verhältnis zu Gott, es reicht nicht zu sagen, ich tue das einfach, damit Jesus glücklich ist. Ich wache, damit Jesus glücklich ist. Man muss darin auch wirklich einen Sinn sehen, warum man wacht. Und ich glaube, dass auch wenn das jetzt nicht konkret hier in dem Text steht, also hier ist ja nur bezogen auf wache, damit ich euch nicht schlafen finde, aber die Leser vom Neuen Testament, denen war es völlig, völlig klar. Die wussten genau, warum man wachen sollte. Sie hatten den Sinn dahinter schon voll drin. Es musste hier gar nicht mehr erwähnt werden. Die Christen brauchen gar keine Begründung, kein ihr sollt wachen, weil das und das muss noch gemacht werden. Das muss da gar nicht stehen, weil sie haben die Geschichte Gottes schon komplett erlebt. Sie haben Jesus gesehen, wie er Menschenleben verändert hat, wie er Menschen geheilt hat, wie er Menschen getauft hat, wie Menschen ihm begegnet sind und dann andere Menschen auch geliebt haben und wie eine riesige Erweckung aus dem Christentum herauskam. Und sie haben auch erlebt, dass sie selbst ermächtigt wurden, um große Taten zu tun, um das Reich Gottes zu verkündigen. Und sie haben gemerkt, ich kann das Leben anderer Menschen und mein Leben verändern, positiv verändern. Das Leben Jesu und der Heilige Geist hat denen ein Bild gemalt, wie das Leben ausschauen kann. eine Vision gegeben, wie das Leben ausschauen kann. Und diese Menschen waren da total von ergriffen. Und wenn man denen gesagt hat, wachet, dann waren die so, ja, ich wache, ich bin dabei. Ich übernehme freiwillige Verantwortung, weil sie haben den Sinn darin gesehen. Deswegen der zweite Schlüssel, wir brauchen einen Sinn oder wir brauchen eine Vision, um zu verstehen, warum wir wachen sollen. Oh gosh. Jetzt haben wir den Schlüssel, die Schlüssel zum Text. Jetzt wäre meine Frage an euch, welchen Eindruck hinterlässt dieser Text? Meine Erfahrung ist, dass oftmals, wenn man das so hört, wenn man so hört, hey, wir brauchen Vision, wir müssen Gott lieben und dann passt das schon, so diese Schlüssel. Wenn man das so wahrnimmt, überlegt man so, wie ist das gerade bei mir? Wie ist das gerade in meinem Herzen? Wie ist meine Motivation? Komme ich da so voll dran und bin motiviert? Habe ich diese Liebe an Jesus, dass ich einfach so richtig erwarte, dass es gut wird? Und meine Erfahrung bei mir selbst und auch bei anderen Menschen ist, dass es ganz oft Phasen gibt oder manchmal auch einfach immer so ist, dass diese Motivation, diese Liebe gar nicht da ist. Und man merkt das und das löst so einen Druck aus. Und ich glaube, dieser Druck ist so ein bisschen auch Teil unserer perfektionistischen Kultur, in der wir leben. So, wir machen was falsch. Was mache ich falsch? Wie kann ich das ganz schnell wieder loswerden? Und das macht einen fertig. Und es ist sehr angstbezogen. Und das ist nicht der Grund, warum diese Texte geschrieben worden sind. Ich habe dazu einen Vorschlag, dass wir diese Wahrnehmung mal zulassen. Dass wir erlauben zu merken, hey, irgendwas passt bei mir nicht. Und dass wir nicht auf diesen Druck hören, der sagt, das musst du jetzt sofort korrigieren, sonst machst du was falsch, sonst bist du nicht erlöst, sonst liebt dich Jesus nicht. Und stattdessen lassen wir den Heiligen Geist gerade zu uns sprechen, hey, komm zu mir. Komm zu mir, lass dich neu motivieren. Erlebe nochmal neu, wie sehr ich dich liebe und wie sehr es sich lohnt, mit dir in Beziehung zu sein. Jedes Mal, wenn wir erleben, dass irgendwas zwischen uns in unserer Beziehung zu Gott nicht passt, ist das ein Geschenk Gottes, weil er uns zeigen will, es ist sein Sprechen in unser Leben hinein. Komm neu zu mir. Lass dich neu erfüllen von meiner Liebe. Wir beten zu Gott. Das ist unsere Reaktion. Wir beten zu Gott, dass er uns neu erfüllt mit Vision, dass er uns neu erfüllt mit Liebe zu ihm. Und ich will dafür jetzt einfach eine Minute Zeit lassen. Vor etwa 2000 Jahren hat Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt und man nannte ihn, er ist das Licht der Welt. Und mit dem Kommen Jesu hat auf der Erde ein Prozess angefangen, wo Licht in die Dunkelheit konfrontiert und die Dunkelheit umgewandelt wird, wo die Dunkelheit hell gemacht wird. Und Gott hat uns auch dieses Licht anvertraut. Wir haben alle dieses Licht. Wir haben alle dieses leuchtend strahlende Licht. Und wir können damit die Dunkelheit konfrontieren. Die Dunkelheit in unserem Leben, die Dunkelheit im Leben unserer Gemeinde, im Leben unserer Welt. Und unser Licht strahlt ganz hell auf, wenn wir uns freiwillig dazu entscheiden, zu lieben. Das können wir tun, indem wir noch geduldiger mit unseren Kindern umgehen. Das können wir tun, indem wir unsere Nachbarn begrüßen und ihnen Hallo sagen und fragen, wie es ihnen geht. Wenn wir ihnen die gute Botschaft erzählen, dass sie einfach geliebte Menschen sind. Wir können das in unserer Gemeinde tun, indem wir einander geistlich erbauen. Indem wir versuchen, das geistliche Leben im anderen Menschen positiver zu machen. Dass sie erleben, dass Gott sie liebt. Das können wir tun, indem wir unsere Gemeinschaft auch entwickeln. Dass wir Veränderungsprozesse angehen. Ich denke da an unseren Zukunftstag, wo jetzt Flyers auch rumgegeben worden sind. Das ist am 4. Und ich wünsche mir so, dass an diesem Tag einfach so viel Licht strahlt. Dass so viel Licht strahlt, dass man es richtig spüren kann, dass Gottes Wirken da ist. Und dass wir dann teilhaben an Gottes Heilsgeschehen. Dass wir die Dunkelheit in uns, die Dunkelheit in unserer Gemeinde, die Dunkelheit in unserer Welt neu zum Leuchten bringen. Und das bedeutet es zu wachen. Amen.